Hallo und willkommen zum ersten Podcast auf Deutsch über Palästina. Das ist Parallelwelt Palästina mit mir, Lena, und mit Michael.
Hallo.
Und unsere erste Folge geht eigentlich schon über Siedlerkolonialismus. Da erzählen wir euch gleich, wieso es so wichtig ist, Israel als siedlerkoloniales Projekt einzuordnen. Aber bevor wir das machen, werden wir uns mal ganz kurz vorstellen. Michael, willst du kurz was darüber sagen, wer du bist und was du eigentlich außerhalb von diesem Podcast so machst?
Klar, ich heiße Michael Sapir. Ich bin in Israel aufgewachsen. Ich bin sozusagen jüdischer Israeli. Und ich schreibe und bin zurzeit leitender Redakteur von der Kritiker, die Zeitung vom Linke SDS.
Ja, und ich bin Lena. Ich bin PhD-Kandidat, also Doktorandin an der Universität Exeter in England und arbeite mit relativ bekannten israelischen und palästinensischen Professoren zusammen. Und da ist auch dieses Podcast-Projekt so ein bisschen entstanden. Genau, da steigen wir jetzt eigentlich, würde ich sagen, gleich mal ein. Michael, bereit?
Jo, leg los.
Super, also wir haben das Thema Siedlerkolonialismus. Ja, wieso haben wir damit angefangen? Für uns, glaube ich für uns beide, ist eigentlich super wichtig, dass man Israel als siedlerkoloniales Projekt einordnet. Und wir gehen so ein bisschen durch, was das jetzt heißt, wieso das der Fall ist, wieso das so wichtig ist. Geben auch ein paar Beispiele aus der Geschichte. Und das ist eigentlich so wirklich die Basis dafür und haben wir wirklich bewusst als Folge 1 gewählt, weil ja man eigentlich ohne den Begriff Siedlerkolonialismus fast nicht versteht, das ist echt ein schweres Wort, Siedlerkolonialismus, fast nicht versteht, wieso Israel so agiert, wie es agiert, eigentlich seit Jahrzehnten schon. Ja, Michael, wieso ist es so wichtig, dass man Israel als siedlerkoloniales Projekt sieht?
Ja, genau aus dem Grund, den du genannt hast. Ich finde auch, das ist das bisher beste Framework, um zu verstehen, was da genau abgeht. Und wenn man das in dem Zusammenhang versteht, versteht man ganz viel, was da passiert und versteht auch, wieso das nicht so speziell und eigenartig ist, wie man manchmal gern denkt.
Ich glaube, das ist eigentlich wirklich so der Punkt, weil also ich meine, das haben wir alle. Jeder, der damit arbeitet und dem bewusst ist, was eigentlich in Palästina vorgeht, der wird immer wieder darauf angesprochen, wie komplex alles ist, wie schwierig es ist zu verstehen. Und es ist einfach nicht schwer zu verstehen, was in Palästina vor sich geht. Also natürlich ist es schwer jetzt, wenn ich jedes einzelne Event auswendig lernen will, dann habe ich natürlich auch Probleme zu sagen, was jetzt genau in 1956 passiert ist. Aber es geht eigentlich wirklich darum, dass ich strukturell das einordnen kann. Und da hilft uns einfach dieser Begriff Siedlerkolonialismus. Und ich würde sagen, fangen wir gleich mal an, so ein bisschen so einen Überblick zu geben, was das eigentlich ist. Also es ist eigentlich, kann man sehr akademisch einordnen, aber jetzt ganz einfach gesagt, ist Siedlerkolonialismus eine andere Form des Kolonialismus. Also manche, die sagen auch wirklich, es ist wirklich nicht untergeordnet, sondern es ist wirklich ein ganz eigener Begriff. Also wenn man Kolonialismus nimmt, dann will man eigentlich in Land gehen, also jetzt hat ganz generalisierend gesagt, um dort die Ressourcen rauszuholen und wirklich das Land auszubeuten. Und dann nimmt man die lokale Bevölkerung, also die Einheimischen oder Einwohner her, damit man diese Ressourcen eben außer Landes schafft. Also das sind die Arbeitskräfte. Siedlerkolonialismus wiederum ist es anders. Das heißt, der Siedler, also der Kolonialist sozusagen in dem Fall, wildes Land, der ist nicht daran interessiert, wie es den Einheimischen geht. Es ist sogar noch zugespitzter, dass wirklich zwischen dir als Siedler und dem Land das Einzige, was dazwischen steht, ist die indigene Bevölkerung. Deshalb geht man oder sagt man eigentlich, dass Siedlerkolonialismus am Ende des Tages immer eliminatorisch ist. Das heißt, man hat immer das Endziel des Siedlers ist eigentlich immer, entweder man vertreibt die lokale Bevölkerung oder aber sogar bis hingehend zum Genozid oder wie wir eben im Fall Palästinas haben, ethnische Säuberung. Aber das ist nochmal eine ganz andere Podcast-Folge. Und eigentlich, wie Michael auch schon gesagt hat, es ist gut, sich das vor Augen zu führen, weil es Israel nicht zwingend als besonderen Fall macht. Ich glaube, der besondere Fall gerade bei Israel ist, dass es eine sehr moderne Form ist von Siedlerkolonialismus. Wohingegen andere sind so ein bisschen, ja, es sind einfach ältere Projekte. Also wenn wir, es gibt also viele Länder, Kanada, Australien, USA wird immer sehr gerne genannt. Die sind halt nochmal vor längerer Zeit entstanden, wohingegen israelische Siedlerkolonialismus, also auf Zionismus basierend, noch ein bisschen neuer ist.
Aber was man trotzdem merken kann, ist wirklich, wie ähnlich oft die Argumentation darum ist. Also man denkt, auch aus guten Gründen, dass der Fall vom Staat Israel halt sehr speziell mit der Geschichte des jüdischen Volks zusammenhängt. Mhm. Vor allem, wenn man sowas sieht wie diese Argumentation, dass das Land uns von Gott gegeben ist und so, was auch tatsächlich Quellen in der Bibel hat, aber tatsächlich haben auch andere siedlerkoloniale Projekte sehr ähnliche Sachen von sich gesagt, ohne diese spezielle Grundlage, wie in Südafrika konnte man sowas hören. Und ich glaube auch bis heute eigentlich im Fall von Nordamerika glauben die Siedler dort, also vor allem in den USA, dass dieses Land ihnen irgendwie von Gott gegeben wurde.
Ja, voll. Also wirklich eine der ersten Übergangsfahrten, da gab es ja wirklich also Pamphlete darüber, wie Amerika wirklich Gott gegeben war für diese Siedler da. Also so einen großen Unterschied gibt's da jetzt in dem Sinne, wenn man wirklich auf die Grundlagen zurück, gibt's wirklich nicht. Die einzelnen Details und so weiter, die kommen dann mehr hervor, wenn man sich dann wirklich jeden Einzelfall einzeln anschaut. Aber ich glaube, was wir wirklich klar machen wollen, ist, Israel ist nicht so besonders als siedlerkoloniales Projekt. Also genauso wie verschiedene koloniale Projekte auch, am Ende des Tages wollten die auch irgendwo dasselbe. Oder sind von denselben Objektiven getrieben worden. Also ich finde es auch richtig krass, dass es einfach nicht thematisiert wird. Also auch nicht in Deutschland, aber allgemein jetzt auch, wenn man ins Ausland geht. Weil schon immer auch gern dargestellt wird, dass es entweder kompliziert ist, man kann es gar nicht verstehen, man soll auch gar nicht mitreden, weil man es nicht verstehen kann. Es kann auch sein, dass es ein religiöser Konflikt ist. Das wird auch immer ganz gerne gesagt, also zwischen Juden und Muslimen, was nicht nur falsch ist, sondern auch komplett aus ist, dass es auch palästinensische Juden gab und es bis heute palästinensische Christen gibt, die auch natürlich sehr, sehr große Rolle gespielt haben, schon immer eigentlich in der palästinensischen Bewegung. Und es geht uns vor allem darum, dass man nicht die ganze Zeit nur über die Besatzung redet des Westjordanlands, weil es ist schon immer, also vor allem eben in Deutschland wird schon immer das so dargestellt im Sinne von, ja, Israel selbst ist gut, aber die haben so ein kleines Problem. Und das Problem ist die Siedlungspolitik oder die Besatzung des Westjordanlands. Und das ist eigentlich nur Teil des Siedlerkolonialismus. Und dadurch wird ganz, ganz viel, ganz viele Handlungen und ganz viele Kriegsverbrechen, die Israel auch begeht und die auch dokumentiert sind, werden dadurch so ein bisschen ausgelassen, weil eben immer so ein bisschen auf die Besatzung angespielt wird und das auch gar nicht richtig ist.
Ja, und diese Erzählung zeigt auch, glaube ich, ein ziemlich großes Disconnect so von der herrschenden Politik im Staat Israel, weil da schon seit Jahren eigentlich die Rechten ganz doll an der Macht sind, die darauf bestehen, nee, das kann man gar nicht voneinander trennen und jede Kritik an die Siedlungen oder an die Besatzung ist für die gleich eine radikale Kritik am ganzen Staat Israel. Das wird aber oft so außen vor gelassen in der Erzählung in Deutschland. Und es wird so getan, als könnte man das einfach komplett trennen. Als wären das zwei komplett separate Fragen.
Ja, ist eigentlich witzig. Und auch immer so dieses, also ich glaube, was viele auch kritisieren, die sich mehr darauf, also damit auseinandersetzen, ist dieses ständige Bestehen auf der Zwei-Staaten-Lösung. Die Zwei-Staaten-Lösung ist eigentlich schon seit Jahren bekannt, die ist vorbei. Die kann so nicht passieren. Aber die Zwei-Staaten-Lösung zu sagen, nee, wir wollen die Zwei-Staaten-Lösung als Politikerin, ist immer so ein schöner Ausweg, sich nicht mit der Realität zu befassen und nicht anzuerkennen, dass es ein strukturelles Problem ist und es eben nicht nur dieses eine kleine Problemchen, in Anführungsstrichen, der Besatzung gibt. Und das ist auch immer so, also ich glaube, das frustriert sehr viele, die sich damit auskennen.
Ja, das ist auch einfach so ein bisschen ein weirder Move, zu sagen, ich unterstütze das, was ist, wegen dem, was es werden könnte, aber ohne wirklich darauf einzugehen, was es ist und was es bisher war, sondern nur immer mit dieser Hoffnung, dass es noch was ganz anderes werden könnte.
Ja, ist immer so, es erinnert einen immer so an diese Affen, weißt du, die so Augen zu, wollte gerade sagen Nase zu, Augen zu, Ohren zu.
Und Nase zu hilft auch in dem Fall.
Vor allem, wenn man irgendwie spät in der Nacht irgendwie so einen Hummusstand vorbeiläuft. genau. Also deshalb eigentlich, es ist ist eigentlich witzig, weil wenn wir das jetzt so eine Podcast-Folge darüber haben, ist es schon so eine Art radikale Idee, wobei es einfach keine radikale Idee ist zu sagen, dass Israel ein Siedler-Kolonialstaat ist. Aber es wird immer so ein bisschen dargestellt, oh mein Gott, wie kann man das sagen? Und ich glaube, da wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir ein bisschen so an die ja Anfänge von Zionismus zurückgehen, weil da kann man das ja ganz klar sehen, dass als der Zionismus so entstanden ist, war das wirklich in einer Zeit, wo der Kolonialismus oder die koloniale Idee wirklich so auf dem Höchstgrad war in Europa. Und ja, Zionismus eigentlich nur wirklich so ein Kind seiner Zeit ist. Also nicht, um das jetzt zu entschuldigen, aber um es zu erklären. Und damals, meine Güte, also 1898, eine der ersten Organisationen, die von Zionisten gegründet wurden, hieß Jüdische Kolonialbank. Das wurde später umgeändert. Das heißt, es war ja wirklich keine radikale Idee damals, Palästina zu kolonialisieren. Ich glaube, heute ist es so ein bisschen ja verpönt, weil wir nicht gerne über Kolonialismus reden. Aber das vertuscht nicht die Tatsache, dass es ein koloniales Projekt ist am Ende des Tages. Aber vielleicht, Michael, bist du da vielleicht, wenn du ein paar Einwürfe hast, so von den Anfängen des Zionismus zu reden und wie das mit Siedlerkolonialismus übereinstimmt.
Ja, ich glaube, dazu könnte man ganz viel sagen. Aber was mir spontan einfällt, ist einfach der Punkt, dass die Zionisten gewissermaßen schlechtes Timing hatten. Also die haben ein koloniales Projekt angefangen, als alle anderen schon am Brückeln waren. Und also der Staat Israel ist 1948 entstanden, direkt in der Mitte der großen Welle der Dekolonisierung. Ein paar Jahrzehnten danach war es schon eigentlich der ganzen Welt klar, dass Kolonialismus nicht geht. Man musste halt die Rhetorik vom Staat Israel und für den Staat Israel halt abändern, aber die Grundlage, die Art, wie dieser Staat entstanden ist und was da versucht wird zu tun, ist geblieben. Und man redet zwar jetzt ungern von Kolonialismus, weil die Sicht der Welt darauf sich geändert hat, aber es ist trotzdem halt auf dieser Art und Weise entstanden damals.
Ich fand es auch immer so ein Fun Fact, dass, wann war das, in den 70er oder 80ern, als es wirklich diese dekoloniale Bewegung in den Ländern des globalen Südens, also Afrika und so weiter gab, dass die damals ja in der Resolution in der UN, Generalversammlung, verabschiedet haben, es war, glaube ich, Resolution 3379, dass Zionismus gleichzusetzen ist mit Rassismus. Und dass den Ländern des globalen Südens, die eben eine koloniale Vergangenheit, denen war das schon sehr klar. Und das ist bis heute eigentlich so, deshalb ist es so verbunden miteinander. Also es gibt schon diese Solidarität der dekolonialen Bewegung in, jetzt allgemein gesagt, den Ländern des globalen Südens, aber auch wenn man sich anschaut, so Black Lives Matter und so weiter in den USA ist schon sehr damit verbunden, was in Palästina passiert. Nicht nur, weil sie ideologisch gegen dasselbe kämpfen, sondern ich sage jetzt mal gelinde gesagt, meine Güte, also Israel hat auch noch bis spät an Apartheid Südafrika wollte den Waffen ausliefern oder hat damals mit der nuklearen Waffen geholfen. Also das sind halt schon so Verbindungen, die gehen nicht nur dahin, dass es ideologisch dasselbe ist oder sehr ähnlich ist, sondern es geht auch dahin, dass Israel materiell wirklich Minority Groups eben dabei geholfen hat, Minderheiten zu unterdrücken, genauso wie sie es eigentlich bei sich daheim gemacht haben.
Absolut, und das geht auch bis heute so. Also wenn man anschaut, mit welchen Regimes Israel Waffenhandel betreibt und wie diese Beziehungen ablaufen, ist das bis heute so. Und du hast ja Black Lives Matter erwähnt. Da ist die Verbindung zwischen Israel und USA natürlich besonders stark. Und diese Polizeitechniken, die in den USA verwendet werden, um Arme, vor allem schwarze Leute, zu töten, werden teils von israelischen Sicherheitskräften USA trainiert, oder die amerikanischen Sicherheitskräfte kommen nach Israel und machen dort Trainings. So abgesehen von direkt Waffenhandel wird da auch Wissen ausgetauscht. Also es ist halt lebendig ein System, an dem Israel und USA weiterhin teilnehmen.
Ich habe eh das Gefühl, dass wir mal eine eigene Folge nur darüber machen sollten, weil es einfach super interessant ist und da wirklich in den letzten Jahren auch sehr viel mehr entstanden ist. Also mit Mark Lamont Hill und so weiter, der ja, der in den USA aus seinem Job entlassen wurde, einfach weil er sich gegen Israel ausgesprochen hat. Da ist schon viel entstanden in den letzten Jahren auf jeden Fall. Vor allem seit wann? Wo war das nochmal? In Michigan? In weißt du, diese Ferguson, Michigan.
Houston, Missouri.
Ja, yeah, Missouri. Alles dasselbe, fängt alles mit M an. sorry, USA-Fans. Ja, genau, wo eben auch ausgetauscht wurde, wo Palästinenser aus Gaza den schwarzen Bevölkerung in Ferguson, Missouri, gesagt hat, wie sie sich am besten verhalten oder schützen vor Tränengas. Und das war wirklich so ein Key-Moment eigentlich, den ganz viele bis heute zitieren. Ja, aber bis heute muss man sich dann auch, also wenn wir jetzt eben zurückkommen, so speziell auf die Palästinenser und man sich wirklich anschaut, was, also wir haben ja gesagt, dass Siedlerkolonialismus am Ende des Tages eliminatorisch ist. Das heißt, es geht darum, dass du eigentlich keine, nicht eigentlich, sondern dass du wirklich keine indigene Bevölkerung mehr auf deinem seinem gottgegebenen oder gelobten oder welche Gründe auch immer du dafür hattest, Land hast. Und das merkt man bis heute. Also wenn man mit PalästinenserInnen spricht, dann weiß man auch, dass die wirklich das linear sind. Also wirklich von Anfang des Zionismus bis heute ist eigentlich dieselbe Politik. Also gibt es eigentlich dieselbe Politik. Und die von Grund auf eigentlich die bloße Existenz der PalästinenserInnen ablehnt. Und Michael und ich haben eigentlich davor schon drüber gesprochen, was es da eigentlich alles für Beispiele gibt. Und ich glaube, man könnte ein eigenes Buch schreiben mit Beispielen. Aber es gab wirklich ganz verrückte Sachen. Also wo 2016 eine israelische Parlamentarierin, also im Knesset, im israelischen Parlament, behauptet hat, Palästina würde gar nicht existieren, weil es kein P im Arabischen gibt. Was ja, jeder, der Arabisch spricht, weiß, dass Palästina Palästin heißt im Arabisch, also mit, sagen wir, mit unserem F anfängt.
Ja, der Witz ist, diese Parlamentarierin spricht fließend Arabisch, das weiß sie auch selber.
Ach, das wusste ich gar nicht, dass sie es tut. Ja. Ach so, ich dachte, die wäre einfach nur strunzdumm, aber die ist ja strunzdumm und spricht Arabisch.
Das ist einfach Hetze, also ich glaube, das ist gar nicht Dummheit, das ist einfach kalkulierte Hetze.
Ja, aber auch so richtig so auf so einem Niveau, wo man sich denkt, Alter, like, such dir was anderes aus, so überlegt.
Also das ist aber ein normales Niveau für israelische Politik, aber ich meine, man merkt es auch wirklich so an systematischen Policies, also Politiken des Staates, dass halt offiziell gar nicht von Palästinensern gesprochen wird, sondern die Palästinenser, die eine israelische Staatsbürgerschaft haben, werden als israelische Araber bezeichnet. Und die auf der Westbank oft als Anwohner des Gebiets oder solche Bezeichnungen. Inzwischen taucht das Wort Palästinenser auf im Zusammenhang mit der palästinensischen Autonomiebehörde, so auf offizieller Ebene. Aber dass es ein palästinensisches Volk gibt, wird halt kaum überhaupt anerkannt offiziell von Israel. Und ich glaube, so muss man sich auch dieses Eliminatorische vorstellen. Also es ist halt sehr flexibel. Das heißt nicht unbedingt, wir müssen einfach alle irgendwie hier wegkriegen, physisch oder sogar töten, sondern die dürfen nicht als Palästinenser existieren. Also Israel, der Staat Israel kann sie integrieren als israelische Araber, wenn sie ihre indigene Identität und ihre quasi gemeinsame Sache mit den anderen Menschen der Region aufgeben und sich vorrangig mit dem Staat Israel identifizieren, dann ist es kein Problem. Aber als Palästinenser ist das ein großes Problem für den Staat und für dieses Projekt, weil dann kann klar werden, dass dieser Staat nicht einfach natürlich da ist, sondern eine andere Gesellschaft kaputt machen musste, um selber zu entstehen.
Ich finde es eigentlich super krass mit den israelischen Arabern, weil Disclaimer, ich habe an Tel Aviv Universität studiert für ein halbes Jahr, im Jahr 2015, 2016. Und als ich zur Uni bin, Ich war so confused mit israelischen Arabern. Ich dachte mir, was für Araber? Woher kommen die? Mir ist einfach nicht, also ich meine, mind you, ich war echt jung, ich hatte nicht so viel Ahnung, aber ich war echt so, wie so blauäugig, so, woher kommen die eigentlich? Wer sind die? Und plötzlich hattest du irgendwelche Hijabis, irgendwie, die am Campus waren, und ich mir dachte, seid ihr nicht jüdisch? Also seid ihr muslimische Israelis? Und ich habe einfach nicht die Verbindung gemacht. So, für mich war das wirklich so, und ich glaube, darin ist ja Israel sehr gut. Und das haben wir ja, oder sprechen wir sicher mal drüber, im Mai letzten Jahres gesehen, dass wir endlich diese Verbindung wieder hatten zwischen Palästinensern, egal wo die wohnen, Gaza, Diaspora, Westjordanland, Ostjerusalem, etc., aber auch innerhalb Israels. Und Israel ist schon sehr gut darin, die zu spalten. Auch so, jetzt sage ich mal, in den Köpfen, so ich als irgendwie dumme Deutsche, die da hingegangen ist. Und ich habe einfach nicht gecheckt, dass die Palästinenser waren. Und man muss ja dazu sagen, die bezeichnen sich ja selbst als PalästinenserInnen. Also das sind ja nicht wir, die sagen, ihr seid es, sondern für die allermeisten, mit sag ich mal, sehr wenigen Ausnahmen, sagen die ja wirklich, bitte bezeichnet uns als PalästinenserInnen, weil das ist unsere Identität und unsere Kultur.
Aber eben die paar, die sich wirklich als israelische ArberInnen sehen, die werden natürlich hochgehalten von israelischen, ja, Medien, von israelischen Behörden. Die werden auch oft bezahlt, um für Israel Diplomatie in der Welt zu machen, weil die sich so mit dem Staat identifizieren. Also das existiert schon und ist halt, hypervisible, dass es sichtbarer ist, als es verdient. Das ist eine winzige Minderheit, die tokenmäßig verwendet wird, um diese Erzählung zu stützen. Und genau das, was du auch gedacht hast, wo kommen die denn her? Das ist genau das, was damit suggeriert werden sollte, dass man die so nennt. Und es gibt dann auch in Israel, vor allem von rechts, so Erzählungen von, ja, die waren gar nicht so lange hier, ihre Familien, das sind halt Einwanderer aus dem Irak und Ägypten, die kurz vorm Entstehen des Staates gekommen sind, oft irgendwie mit dem Zusatz, ja, die sind nur gekommen, um das für uns kaputt zu machen, ja. Und solche Erzählungen. Es wird einfach ignoriert und ausradiert, was für eine lange Geschichte diese Menschen und diese Gesellschaft, muss man sagen. Es geht nicht, es ist keine, also das Wichtige hier ist, glaube ich, nicht so eine Blutsache oder woher die Großeltern kommen, sondern die Tatsache, dass es eine kontinuierliche arabische Gesellschaft da gab, in die, ja, tatsächlich, das ist halt geografisch einfach ein Fleck, wo Leute hin und her auswandern. Und natürlich sind dort auch Leute eingewandert und ausgewandert, aber es gab da halt trotzdem eine lebendige arabische, palästinensische Gesellschaft, die durch das Entstehen des Staates Israel kaputt gemacht wurde. Und genau das muss ausradiert werden.
Ja, das sieht man auch auf den Karten. Also ich kann mich noch daran erinnern, wo ich dann weggeflogen bin aus, sag mal, weggeflogen auf Deutsch, also weil ich schon Flugzeug genommen habe und ich bin in die Luft geschwirrt. Weiß ich noch, war ich am Flughafen und da gab es Karten, wo halt oft das Westjordanland gar nicht eingezeichnet ist, sondern lediglich, also in das Westjordanland eigentlich, wenn man wirklich jetzt hat Right-Wing Zionist, aber auch eigentlich ist es schon in der Mitte angekommen, dass es wirklich Judäa und Samaria heißt. Oh mein Gott, habe ich es richtig ausgesprochen?
Ja.
Gut. Das wäre jetzt echt peinlich gewesen. Und das ist eben von dem alten, oh Gott, das kannst du sicher besser erklären als ich, aber das von dem alten Königreich kommt, von Judäa und das andere Samaria und das eine ist nördlich und das andere südlich. Und man sagt eigentlich nicht Westjordanland, wenn du an diesen, inzwischen würde ich es nicht mehr so Ultra-Zionist glauben, weil es ist ja doch sehr in die, so, ja, in Quotation Marks Mitte gerückt. Aber das fand ich schon krass. Also, und das wird auch gern mal hier immer wieder dargestellt, wenn man sagt, oh mein Gott, man sagt bei Protesten from the river to the sea, Palestine will be free. Ihr sagt ja nichts von Israel. Und ich denke mir so, Alter, schaut euch doch mal eure Karten an. Also, was ihr da produziert, das ist in Schulbüchern drin. Da gibt's keine Palästinenser, da gibt's kein Westjordanland, da gibt's auch keinen Gazastreifen. Also, da hast du wahrscheinlich viel mehr Erfahrung natürlich als ich, wie das da ist. Aber das fand ich schon extremst krass.
Voll, das hat mich auch vor einigen Jahren, als ich da wieder gewohnt habe, hat es mich irritiert, diese Erzählung von, weil es wird auch, also das mit den Landkarten wird auch bei den Palästinensern vorgeworfen. Also schau mal, ihre Landkarten, die sind alle komplett Palästina. Und das hat mich irritiert und ich habe angefangen, einfach überall, wo ich Landkarten in Israel sehe, Fotos zu machen. Und das ist wirklich überall, das ist so banal. Ich habe ein Foto gemacht von so einem, von so einer Pappkiste, wo Obst drin war. Da ist auch so eine Landkarte vom kompletten Land, als Israel quasi. Irgendwo im Supermarkt war eine Werbung für, wo es alles diesen Supermarkt gibt. Auch einfach ohne irgendeine Einzeichnung von Westjordanland und Gazastreifen sogar. Das ist einfach wirklich in allen Lebensbereichen dort präsent, dass man tatsächlich das ganze Land halt für sich beansprucht und auch, muss man sagen, für sich kontrolliert. Das ist nicht nur ein Spruch wie From the River to the Sea, was ein Wunsch ist, sondern das ist die Realität. Der Staat Israel ist der einzige Staat, der über dieses ganze Gebiet regiert.
Ja, an der Stelle, glaube ich, ist es auch gut, wenn wir nochmal wirklich auf so einen der bezeichnenden Sätze eingehen, vor allem der Anfänge des Zionismus. Und also auf Englisch heißt es a land without a people, for people, for the land. Wir hatten gerade schon eine Diskussion, weil ich es falsch ausgesprochen habe. Falsche Reihenfolge der Wörter. Also, auf Deutsch heißt es ein Land ohne Volk, für ein Volk ohne Land. Und deshalb wirklich so im 19. Jahrhundert eigentlich die Idee oder der Grund hinter dem Zionismus. Das heißt, Palästina ist dieses leere Land, wo sich die jüdische Bevölkerung ansiedeln kann, weil die ja selber kein Land haben. Und das ist natürlich inherently super, super, nicht nur problematisch, es ist einfach falsch. Natürlich hatte Palästina genauso wie es in den USA damals die indigene Bevölkerung, genauso in Kanada die First Nations, genauso die Inuit, genauso in allen anderen Siedlerkolonialstaaten. Natürlich gab es dort Leute und natürlich hatten die schon eine Infrastruktur. Also diese ganze Idee, ich glaube auch, was wir halt in der Schule lernen, so, da kommt irgendwie ein Weißer daher und trifft nur auf einen Native American mit so Pfeil und Bogen, so ungefähr. Lebt in einem Zelt. Also natürlich gab es da Handelsrouten. Und das ist eigentlich krass, dass selbst ich habe das erst vor, weiß ich nicht, einiger Zeit gelernt über eine andere Native American Scholar, die irgendwie darüber geschrieben hat. Wo ich mir denke, das ist so krank, dass man denkt, du als Weißer kommst her und baust erstmal alles. Du baust erstmal die Straßen, die Verkehrswege, die Bahnschienen, hat meistens wirklich gestimmt, dass die das gebaut haben, aber das war jetzt auch nicht, weil sie so nett waren, sondern weil sie natürlich Ressourcen außer Landes schaffen wollten. Aber so die Idee dahinter, da ist keiner. Und vor allem, da ist keine Infrastruktur, das sind keine Häuser, keine Städte, sondern die leben so alle so halb nomadisch auf ihren Kamelen. Ist falsch, rassistisch, komplett ahistorisch. Aber das ist so die Grundidee, die damals schon eingepfercht war, dass Palästina leer ist und ihr könnt da einfach hin. Natürlich gab es andere, gab es zum Beispiel Theodor Herzl, der hat ja wirklich darüber geschrieben, wie man das Leben der Palästinenserinnen oder er hat nicht Palästinenserinnen gesagt, er hat
Araber.
Hat er auch gesagt. Oder ja. Erzähl du dazu.
Nee, ich kann nicht sehr viel dazu erzählen, nur damals hat man einfach von Arabern gesprochen. Aber was ich dazu sagen wollte, auf jeden Fall, ist, man muss auch denken, ich glaube, das war einfach nur ein Propagandaspruch. Also es war nicht so, dass die Leute, die Zionisten, die schon dort angekommen sind und angefangen haben, sich das so vorgestellt haben, weil natürlich wussten die, dass die da halt inmitten einer arabischen Gesellschaft leben. Aber da hat man auch so in Tagebüchern und sowas von frühen Zionisten halt auch so Einträge, wie die ankommen, überrascht sind, ey, das Land ist gar nicht so leer.
Ja.
Und andererseits ist es dann auch so, dass die halt sehr aktiv davon Nutzen gemacht haben. Also die haben sich beibringen lassen von den indigenen palästinensischen Arabern, wie man dies und das da macht, wie man sich anziehen soll bei der Hitze und was weiß ich. Und haben sich dann dieses Wissen nach und nach zu eigen gemacht, bis die halt nicht mehr die Indigenen gebraucht haben.
Ja, nee, guter Einwurf auf jeden Fall. Ja, das finde ich auch interessant, weil über wen haben wir geschrieben? Wir haben über Sangwill geredet, der angekommen ist, also ein Zionist, der angekommen ist in Palästina. Und der hat es natürlich gesehen. Also ich meine, ich sag mal, Jaffa, das war halt eine Handelsstadt. Die war unter anderem verbunden bis hin zu Basra im heutigen Irak. Das war ein Hafen, der mit einem anderen Hafen verbunden war, durch verschiedene Handelswege. Der war mit Jerusalem verbunden und so weiter. Haifa, genauso. Es lag am Meer. Also das waren keine einfachen Fischerdörfer, wo ungefähr nichts passiert ist, sondern das waren Handelsstädte. Und Jaffa war auch relativ bekannt zu der Zeit. Und ich glaube, so ein anderer Punkt auf jeden Fall ist, dass der Völkerbund, der nach dem Ersten Weltkrieg gegründet wurde und dann sozusagen also aufgehört hat zu agieren, weil dann die UN gekommen ist, hat Palästina als A-Klasse-Mandat designiert. Und weil die Briten haben das ja dann übernommen, das nochmal eine ganz eigene Folge, britisches Mandat ist dann gekommen, so 1920 in Palästina. Und das wurde wirklich als A-Klasse-Mandat bezeichnet, weil das Land eben so weit fortgeschritten war, also natürlich ist das alles sehr koloniale Sichtweise, aber so weit fortgeschritten war, dass es nach dem Zerfall des Osmanischen Reichs, das eben dann in den 1920ern aufgelöst wurde und dann eben die Briten übernommen haben, dass es Unabhängigkeit erlangen sollte. Die hätten diese Klasse gar nicht bekommen, wenn es dort nur so, wie es Zionisten teilweise, aber auch Zionisten, damit meinen wir, und das müssen wir nochmal betonen, nicht nur jüdische Leute, sondern das waren auch christliche Briten zum Beispiel, die da absolut dahinter waren, die haben das eben so aufgefasst, im Sinne von, ja, das Land ist leer, oder es sind halt irgendwelche unterentwickelten Nomadenvölker, denen wir die Modernität bringen können. Das war aber eigentlich nicht der Fall.
Und in dem Zusammenhang ist auch, glaube ich, wert zu erwähnen, das habe ich selber erst sehr, sehr spät in meinem Leben gelernt, aber die ersten Zionisten im modernen Sinne, also die einen Staat für die Juden in Palästina errichten wollten, waren nicht Juden, das waren evangelikale Briten, die Juden aus Großbritannien loswerden wollten. Ja, also das waren Antisemiten.
Ja.
Und heute wird das verdreht. Also ist Antizionismus zuerst eine jüdische Bewegung gewesen und erst dann von anderen auch aufgenommen worden.
Ja.
Und der Zionismus umgekehrt. Aber heute wird genau das verdreht in der häufigen Erzählung.
Ja, ich finde es so krass, gell, wie das ahistorisch ist, weil wenn man sich wirklich so das 19. Jahrhundert anschaut und sich wirklich die Anfänge des Zionismus gibt, dann waren ja viele, kamen auch aus den USA, das waren also wirklich was heute auch noch passiert mit Evangelicals, die wirklich fest daran glauben, auch als Teil ihres Glaubens. Also natürlich, die hatten alle verschiedene Gründe, aber ich sag's jetzt mal so, die wirklich aus dem Hardcore-Christentum kamen, die einfach sagen, Juden müssen sich wieder in Palästina ansiedeln, damit der nächste Messiah kommen kann und uns dann erlöst und so weiter. Extremst antisemitisch. Also es ist Wahnsinn, dass das nicht erwähnt wird heute. Und Fun Fact, also mit Fun Fact meine ich nicht zwingend, dass es lustig ist, sondern wirklich so weird einfach. Als Donald Trump die Botschaft eröffnet hat in Jerusalem, hatte er einen Evangelical Priest dabei, der dafür bekannt ist, dass er unglaublich antisemitisch ist. Also der sagt wirklich, Juden kommen in die Hölle, außer natürlich sie konvertieren dann zum Christentum, aber Juden kommen in die Hölle. Und den hatte er einfach bei der Eröffnung 2018 der amerikanischen Botschaft in Jerusalem da. Und da muss man sich echt fragen, cool Leute, so, also habt ihr sehr viel verstanden so von Antisemitismus und worum es wirklich geht.
Voll.
Was haben wir noch? Ja, genau, und dann, ich glaube, was wir auf jeden Fall noch erwähnen wollten, so, was auch Teil von Siedlerkolonialismus ist, und das ist wirklich das, womit sozusagen so eine Art, also der Effekt kommt einfach immer damit, ist Rassismus. Und damit haben natürlich die PalästinenserInnen bis heute zu kämpfen, aber auch, und das muss man auch erwähnen, Ashkenazi-Juden und Jüdinnen, also es war noch schlimmer damals, finde ich da so richtig, Maiko, aber es ist bis heute auf jeden Fall, weil Mizrahi hat dann doch nochmal, aber das kannst du gleich mal erklären, was Ashkenazi, Mizrahi und so heißt, die haben jetzt doch nochmal so eine sehr große Eigenbewegung gehabt. Aber du hast bis heute auf jeden Fall, ist Israel schon ein sehr white Jewish State. Und es war eigentlich nicht Teil der Vision des Zionismus, dass du arabische Juden in dem Land hattest. Das war schon sehr für Ashkenazim gemacht. Willst du kurz sagen, was Ashkenazim, Sephardi und so weiter ist?
Ja, vielleicht nicht sehr tief, aber im Grunde, also es gibt traditionell noch vor dem Zionismus im Grunde mindestens zwei große Traditionen im Judentum religiös. Und die aschkenasische Tradition ist die in Mittel- und Westeuropa praktiziert wurde, teils auch Osteuropa. Und heutzutage aber haben diese Begriffe in Israel halt neue Bedeutungen angenommen. Also aschkenasisch heißt im Grunde einfach europastammig, stämmig. Und mizrachisch, also was früher eigentlich hieß, also aus dem Osten oder aus den aus den arabischen Ländern letztes Ende ist heute einfach nicht weiß letztes Ende, also grob so verstanden in der israelischen Gesellschaft. Also es gibt halt so eine Colorism, so eine Unterscheidung von Hellhäutigen und Nicht-Hellhäutigen, die da eine sehr große Rolle spielt. Und wie du gesagt hast, also die Unterdrückung war früher noch viel, viel ausgeprägter. Heute ist es weniger krass, aber immer noch sehr präsent. Und vor allem, wenn man in die Institutionen guckt. Also man hat immer noch kaum nicht aschkenasische Lehrkräfte an den Hochschulen in Israel. Also das schließt auch nicht Juden ein. Also auch palästinensische, also arabische Israelis, sogenannte, finden da kaum Stellen. Aber auch eben, also nicht europastämmige jüdische Israelis sind da sehr stark benachteiligt.
Ich fand's auch krass. Immer, also wenn du in Tel Aviv bist, wirklich in, also Downtown Tel Aviv, du siehst keine schwarzen Juden zum Beispiel. Die sind alle dann eher so, ich weiß nicht, ob sich inzwischen geändert hat, aber dann gehst du zum Busbahnhof im Süden und dort hast du wirklich so slumartige Lebensumstände, wie schwarze Juden dort wohnen, also die zum Beispiel aus Äthiopien eingewandert sind.
Naja, das sind eigentlich, da habe ich auch ein paar Jahre gewohnt in der in dem Stadtteil. Das sind eigentlich kaum schwarze Juden, die wohnen in anderen Slums außerhalb von Tel Aviv. Mhm. Das sind vor allem Asylsuchenden aus Eritrea und dem Sudan.
Ach, das wusste ich gar nicht. Ich dachte wirklich, dass es okay, ja gut.
Nee, also die äthiopische Juden sind eine spezielle Geschichte. Die sind auch relativ spät gekommen, beziehungsweise vom Staat Israel eingebracht worden.
Ja.
Und mit sehr krassen rassistischen Einschränkungen, die so weit gehen, dass sie zumindest eine Weile, ich weiß nicht genau, wie es aktuell ist, aber sehr lange halt nur in bestimmten Stadtteilen und Städten wohnen dürften.
Und deren Judentum wurde ja auch gar nicht so wirklich anerkannt.
Genau, also die mussten auch, die mussten ihre Kinder dann auf bestimmte Strömungen orthodoxer jüdischen Schulen schicken, damit die Kinder zumindest so in ein anerkanntes Judentum reinerzogen werden. Aber ja, das ist eine ganz eigene Geschichte, also die ganze Ausgrenzung und Unterdrückung, die äthiopische Juden erleben in Israel.
Also es ist halt super wichtig, eben so von diesem Rassismus auch zu reden, weil wir natürlich, also jeder, der sich so ein bisschen mit Palästina befasst hat, der hat natürlich diese Apartheid-Reporte offizieller Menschenrechtsorganisationen, also Amnesty International, Human Rights Watch, die international agieren, aber dann hat man auch die größte Menschenrechtsorganisation Israels, B'Tselem, und natürlich aufbauend auf dem, was Palästinenser schon ewig gesagt haben, dass Israel ein Apartheid-Staat ist. Da machen wir auf jeden Fall eine eigene Folge dazu, aber das ist wirklich so die, sag ich mal, the end result von diesem Rassismus. Das Endergebnis, dankeschön, Übersetzer. Das Endergebnis von diesem jahrelangen, von dieser sidokolonialen Politik, weil wenn du natürlich willst, dass du ein Land hast, frei von der indigenen Bevölkerung, dann kannst du nicht anders agieren, als rassistisch zu sein. Deshalb ist Rassismus wirklich Teil so Israels. Und ist dann eben als Endresultat eben in dieser Apartheid sichtbar.
Voll. Und wir haben ja am Anfang, oder du hast am Anfang was gesagt über den Unterschied zwischen Siedlerkolonialismus und Kolonialismus. Mhm. Und da gibt es natürlich auch in dem Bereich viele Unterschiede, aber ich glaube, das ist etwas, was diese Formen gemeinsam haben, dass eine rassische Trennung notwendig wird, wenn man so eine Struktur aufbaut, die egal in welcher Form von Leuten, von und für Leuten aufgebaut wird, die von außen kommen, dann muss man halt diese Unterscheidung sehr in einer oder anderen Weise aufrechterhalten zwischen denen und den Leuten, die quasi Benefits von dieser neuen Gesellschaft nicht genießen sollten.
Voll. Ja, also das ist ja wirklich so gewesen, dass man wirklich PalästinenserInnen wirklich von Anfang an so als Wilde angesehen hat. Also das sieht man schon in den ersten oder als nicht moderne Bevölkerung, die unbedingt die Modernität braucht und die man educaten muss und bilden muss. Und also wenn man einmal Theodor Herzls Alt-Neuland gelesen hat, dann sieht man das da auch ganz klar darin. Und auch in Theodor Herzls Tage, wo, warte, willst du kurz erwähnen, wer Theodor Herzl überhaupt ist?
Ja, also der Begründer des modernen politischen Zionismus, Ende des 19. Jahrhunderts, kurz gesagt. Also der kam aus der Schweiz, hat vor allem in Basel gelebt und geschrieben, glaube ich.
Ja, glaube ich. Also sollten wir wissen, aber wissen wir auf jeden Fall. Und er, genau, so der Hauptbegründer des Zionismus, der hat in seinen Tagebuch zum Beispiel 1895 geschrieben, so, wir müssen langsam den privaten Besitz aneignen, dann die verarmte Bevölkerung, also Palästinenser, über die Grenzen in andere Länder schicken und ihnen keine Arbeit in unserem Land geben. Also der war jetzt kein, viele, also so aus der zionistischen Sicht des Theodor Herzl, der aufgewacht ist, der das gesehen hat, dass man den Zionismus braucht, hat den lange geführt und ist so der ideologische Urvater, so Begründer des Zionismus. Aber er war halt auch unglaublich rassistisch. Ich meine, das war halt ein Weißer, weißer Jude, wobei er war säkulär und hat selber nicht praktiziert und hat in der Schweiz, Gott, Michael war nicht Österreicher.
Nee, das war in der Schweiz.
Okay, war
in der Schweiz. Also vielleicht kam er aus Österreich, aber da war in der Schweiz.
Ich werde es auf jeden Fall raus, wird zu peinlich. dann, genau, Theodor Herzl hat es, was soll ich jetzt sagen? Genau, und das wurde dann eben...
Rassistisch.
Genau, war rassistisch und das wurde dann eben, also ist ja auch über die Jahre systematisch verankert worden, eigentlich so das, was er gedacht hat. Zum Beispiel, also die Histadrut, der Dachverband aller Gewerkschaften jüdischer Siedler, der noch vor der Gründung Israels entstanden ist, hat zum Beispiel beschlossen, keine Palästinenser mehr anzustellen. Und zum Beispiel hat, ist auch ein krasser Fall, hat Israel 2015 sein Ethical Code geändert. Also dieses israelische Militär sein Ethical Code geändert. Das heißt, normalerweise im Krieg hast du eine Rangliste von Leuten, die, sagen wir mal, wenn Sanitäter kommt, als erstes versorgt werden. Du hast aber auch die Liste, ist auch dafür da, um zu sehen, welches, das hört sich jetzt echt beschissen an, aber welches Leben, wie sagt man das denn am besten, welches Leben ist so am wichtigsten? Also ja, man hat auf jeden Fall so eine Rangliste im Sinne von normalerweise kommt, also du bist der angreifende Staat, am wichtigsten ist deine Zivilbevölkerung, dann die Zivilbevölkerung des anderen Landes, also jeder Non-Combatant heißt auf Englisch, also jeder, der nicht kämpft. Danach kommt in der Rangstufe deine eigenen Soldaten, sind dann am wichtigsten und danach als allerletzte auf der untersten Stufe sind die Soldaten oder die Kämpfenden, sage ich jetzt mal breit gefasst, des Feindstaates. Und Israel hat es so geändert 2015, dass seine eigenen Soldaten inzwischen wichtiger sind als die Zivilbevölkerung. Also eine palästinensische Oma ist unwichtiger für den Staat in den Augen des Staates Israel oder hat nicht so ein lebenswertes Leben wie ein israelischer Soldat oder eine israelische Soldatin. Und das ist wirklich krass. Also das gibt's sonst eigentlich nicht wirklich.
Ja, und das hat man auch sehr gemerkt im israelischen Diskurs, wie er sich verschoben hat, dass man häufiger sowas hört wie, ja, lieber 100 oder 1000 oder wie auch immer viel, also je nachdem, wie weit rechts man ist, lieber so und so viele tote Araber, sagen die, als ein Haar vom Kopf eines unseren Soldaten. Ja. Ich habe nebenher kurz geguckt, du hast recht, der war tatsächlich, also Herzl war eher in Österreich tätig, also der große, wichtige erste zionistische Kongress war in der Schweiz, das hat mich verwirrt, weil es gibt so ein sehr, sehr berühmtes Bild von Herzl, wie er an so einem Balkon in Basel steht und das ist so das, was, glaube ich, die meisten Israelis mit ihm verbinden, ist Basel, aber da war er in Wien tätig, aber der ist im heutigen Ungarn geboren, weil das natürlich damals alles Teil vom selben Reich war.
Ah, okay, das wusste ich jetzt auch nicht, ja cool. Ja, zum Schluss auf jeden Fall müssen wir auf jeden Fall noch die Nakba kurz anschneiden, das wird auf jeden Fall die nächste Podcast-Folge sein, also könnt ihr euch darauf gespannt machen. Also die Nakba ist das arabische Wort für die Katastrophe. Also das ist die ethnische Säuberung, die 1947 bis 1948, grob gesagt, ist da entstanden, zieht sich aber bis heute fort. Also Palästinenser würden dir sagen, die Nakba ist andauernd. Das war zeitgleich und wirklich Teil des Unabhängigkeitskrieges Israel. Und auch sowas, das erfahren wir in Deutschland überhaupt nicht. Und das ist eben wirklich Teil dieser, ja, dieses eliminatorischen Faktors des Siedlerkolonialismus. Genau, also das wird auf jeden Fall unsere nächste Podcast-Folge sein. Das ist ein Riesenthema. Ich weiß gar nicht, ob wir das also in 40 Minuten schaffen. Aber bis dahin, Michael, willst du noch was hinzufügen zu unserem Siedlerkolonialismus Gelaber?
Nö, ich glaube, wir haben das.
Ja, das meiste abgeschlossen. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr heute mit dabei wart. Unsere allererste Folge war ein bisschen nervös davor, aber wir freuen uns, dass wir unser geballtes Wissen aufzeichnen können und weitergeben können. Natürlich sind wir auch auf den sozialen Medien aktiv. Wir verlinken unser Instagram, Twitter und unsere E-Mail-Adresse in den Shownotes. Ihr könnt uns immer gerne eine E-Mail schreiben mit Fragen, bitte keine Hassmail, nur mit Fragen, netten Grüßen, Bildern oder was ihr auch gerne so Podcast-Vorschläge haben wollt, so Episodenvorschläge, an Parallelwelt Palästina, klein und zusammen, @gmail.com. Und da schauen wir immer mal wieder rein. Und ansonsten, ja, sind wir natürlich auch auf Instagram, Twitter unterwegs und ihr könnt Michaels Arbeit auch so sehen. Meine spärlichere Arbeit immer mal wieder auch auf Twitter und Instagram verfolgen. Und wir freuen uns und hören uns wieder beim nächsten Mal bei Parallelwelt Palästina.
Ja, bis dahin.